Deutschlandfunk Interview.
Wir wollen bei diesem Thema bleiben und wollen uns fragen, welche Auswirkungen hat denn der Schritt? Das wollen wir wägen mit Matthias Dembinski. Er ist von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Dembinski.
Hallo, guten Abend.
Fangen wir an zunächst mit der finnischen Perspektive. Meine Frage lautet, ohne den Ukraine-Krieg, wäre das in Finnland ohnehin passiert oder war das was eine Art Booster oder waren die ohnehin auf dem Weg?
Also seit der Krim-Annexion hat sich ja schon die sicherheitspolitische Lage in Europa verändert und die sicherheitspolitischen Bedrohungswahrnehmungen auch in Finnland und Schweden. Es gab eine Diskussion, aber die Diskussion, die verlief langsam und ohne diesen Krieg jetzt, hätte es wahrscheinlich sozusagen noch sehr lange gedauert, bis sich die Finnen tatsächlich entschlossen hätten.
Das heißt, die Mehrheit, die auch im Volk im Moment über Umfragen abgebildet wird, nach Ihrer Einschätzung, das bildet die Stimmung ab in Finnland?
Das bildet sicherlich die Stimmung ab. Die Mehrheit ist mittlerweile stabil und liegt bei 70%. Das ist ein ganz deutlicher Meinungsumschwung. Vorher waren sowohl in Finnland als auch in Schweden waren die Mehrheiten eher nicht gegeben. Also von daher, denke ich, ist die Unterstützung gegeben.
Jetzt haben Sie gerade die Schweden schon angesprochen. Viele sagen, wenn, dann wird es im Geleitzug möglicherweise kommende Woche passieren. Das ist so. Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke auch, dass mit der finnischen erklärten Bereitschaft, jetzt diesen Schritt zu tun, der NATO beizutreten, noch einmal ein zusätzlicher Druck ausgeübt wird auf die schwedischen Sozialdemokraten, die aber wahrscheinlich ohnehin schon entschlossen sind, hier mitzuziehen. Denn beide wollen und haben es auch angekündigt, sozusagen diesen historischen Schritt, es geht im Gleichklang, tun.
Jetzt kommen wir zur anderen Seite, zu Moskau. Da wird jetzt geredet von militärtechnischen Maßnahmen, von Enttäuschung und ich weiß nicht was alles. Eine vorhersehbare Reaktion?
Das klang alles noch relativ moderat, was aus Moskau heute zu hören war. Man muss wissen, Russland hat immer deutlich gemacht, dass es einer weiteren NATO-Erweiterung extrem kritisch gegenübersteht. Das war auch das zentrale Thema der beiden Briefe, die Putin im Vorfeld dieses Konfliktes jetzt an die NATO und an die USA geschickt haben. Dort hat Russland noch einmal gefordert, eine neue Sicherheitsarchitektur, vor allen Dingen aber, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnt. Und Schweden und Finnland sind natürlich eine ganz andere Kandidaten als etwa die Staaten auf dem Balkan, die da möglicherweise noch Mitglied werden können. Da reicht ein Blick auf die Landkarte, um zu sehen, dass sich vor allen Dingen mit dem Beitritt Finnlands die Bedrohungsperzeption in Russland deutlich noch mal verschärfen würde.
Und wenn da jetzt von militärtechnischen Maßnahmen die Rede ist, selbst wenn das jetzt nicht besonders präzise ist, was kann man darunter verstehen?
Das kann ein ganzes Spektrum umfassen. Das kann von reiner Rhetorik reichen bis hin zu Maßnahmen, dass Russland anfangen könnte, etwa Nuklearwaffen dauerhaft in der Enklave Kaliningrad zu stationieren. Also man kann sich alles Mögliche vorstellen. Man sollte diese Drohung aber auch nicht sozusagen jetzt überdramatisieren. Also wie gesagt, die Reaktion war verglichen mit dem, was man hätte erwarten können, relativ zurückhaltend.
Auf der anderen Seite, diese Neutralität hat eine Geschichte und ist übrigens auch niedergelegt. So, wo ist jetzt der Vertragsbruch aus Ihrer Sicht?
Ob es ein Vertragsbruch ist, kann ich eigentlich nicht erkennen. Sie haben in der Tat recht, diese Neutralität hat eine sehr, sehr lange Tradition. Vor allen Dingen im Falle von Schweden wurde sie lange zelebriert. Das war das Aushängeschild auch schwedischer und insbesondere schwedisch-sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik. Also von daher ist diese Änderung schon massiv. Aber beide haben für sich immer das Recht in Anspruch genommen, diesen Schritt zu tun, wenn es in ihrem sicherheitspolitischen Interesse liegen sollte. Und die NATO ihrerseits hat ja seit den 1990er Jahren eine Politik der offenen Tür propagiert.
Jetzt kommen wir dann natürlich zu der Frage, ich weiß nicht, ob wir die loslösen können vom Ukraine-Konflikt oder vom Krieg in der Ukraine. Wie kann denn eine neue Sicherheitsarchitektur aussehen? Am Ende haben wir wieder eine Blockgrenze und da wird hochgerüstet bis zum Zaun?
Viel hängt von dem Ukraine-Konflikt ab. Oder von dem Ausgang des Konfliktes ab. Das wahrscheinliche Szenario in Rechnung stellt, und es kommt zu irgendeinem Waffenstillstand oder dann zu einem politischen Kompromiss, wie immer der aussieht, kann man dennoch davon ausgehen, dass Europa wahrscheinlich zurückgeworfen ist, sozusagen in eine Phase mehr oder weniger ungeregelter Konfrontation, ähnlich wie vielleicht in den 50er Jahren. mit dem eigensten Unterschied, dass die Welt komplexer geworden ist und wahrscheinlich auch durch die technologischen Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind, auch gefährlicher geworden ist, instabiler geworden ist. Also wir müssen uns Gedanken machen, wie wir aus Eskalationsspiralen herauskommen und wie wir zumindest wieder Leitplanken von, ich will nicht sagen von Kooperation, aber Leitplanken einziehen, die zumindest das Verhalten einigermaßen beherrschbar und regulierbar machen.
Nun ist aber gerade, und das sagen ja viele und stellen viele fest, das Vertrauen in Herrn Putin verschwunden oder wer auch immer dahinter steht.
Das ist das große Problem. Das Vertrauen ist komplett zerstört, komplett ruiniert. Und die Aufgabe, vor der wir stehen, nämlich so etwas wie eine Minimalkooperation zu organisieren in einer Umgebung, in der es praktisch gar kein Vertrauen mehr gibt, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Das ist eine historische Aufgabe.
Wenn Sie das vergleichen mit den, sagen wir, 50er, 60er und dann 70er Jahren, eben dem Teil der Entspannungspolitik, ist das jetzt schlimmer? Sind wir weiter zurückgeworfen oder verlieren wir gelegentlich auch die Maßstäbe, wenn wir von hier zurückblicken?
Ich fürchte in der Tat, wir sind weiter zurückgeworfen, denn wie gesagt, wir sind in einer Situation ungeregelter, oder wir werden sein in einer Situation ungeregelter Konfrontation mit keinem Vertrauen in einem technologischen Umfeld, aber das nochmal instabiler ist als das in den 50er Jahren. Die nukleare Bedrohung hängt natürlich immer noch über uns. Dazu kommen aber so Problembereiche wie etwa Cybersicherheit oder die Frage, wie geht man mit Bedrohungen im Weltraum um? Ja, dass Staaten auf einmal Satelliten abschießen können etwa. Mit diesem ganzen Thema hybride Bedrohungen. Das ist sozusagen etwas, was neu ist und was ganz erhebliches Potenzial für Fehlkalkulationen birgt.
Umso dringender wäre doch die Friedens- und Konfliktforscher. Was können Sie beitragen?
Wir stehen auch vor der Aufgabe, noch einfach mal zu sichten, was wir eigentlich in der Vergangenheit für Instrumente hatten, was damals vielleicht noch funktioniert hat und was in Zukunft eventuell auch wieder funktionieren könnte. Aber da geht es, glaube ich, zunächst einmal darum, einfach Wissen zu sichern, solange es noch irgendwie greifbar ist, solange noch Personen da sind, die auch noch das sozusagen weitergeben können. Und dann aber zu gucken, was ist eigentlich übertragbar auf die neue Situation.
Kann dieser Krieg, Sie haben gerade gesagt, es muss irgendeine Verhandlungslösung geben, kann der Krieg gewonnen werden, auch gegen Russland?
Also ist mir die Frage, was gewonnen heißt. Und da gibt es in der NATO sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Und das geht bis etwa zu der Stimme der britischen Außenministerin Liz Truss, die mehr oder weniger fordert, die Ukraine müsse militärisch durch Waffenlieferungen in die Lage versetzt werden, auch die Krim zurückzuerobern. Und ich denke, spätestens an diesem Punkt kann man sich eine ganze Reihe von Szenarien vorstellen, die nochmal ein ganz erhebliches Eskalationspotenzial bergen. Von daher denke ich, ist es die Verantwortung auch westlicher Politik, den Blick offen zu halten dafür, dass man einen Waffenstillstand anstrebt, dass man die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand erkennt und dass man dann auch alles tut, um diese Möglichkeiten zu nutzen.